gelernt hat, nicht nur im Kopf, sondern wie das das eigene Leben, das Leben mit Gott, vielleicht auch das Gebet mit Gott beeinflusst hat. Das ist ja so wichtig. Und dass unsere Herzen in irgendeiner Weise nach Gott näher kommen, dass wir die Höhe, die Breite, die Tiefe der Liebe Gottes wirklich auch begreifen. Heute ein weiteres Thema in dieser Reihe. Suchen Sie nach einem Gott. So, es kommt gleich. Der gerne gibt und Sie beschenken will. Der gerne gibt und Sie beschenken will. Die meisten Menschen haben ein ganz anderes Bild von Gott. Da ist Gott ein fordernder Gott. Ein Gott, der eine ganze Menge Regeln auferlegt. Neue Regeln bringt, obwohl wir mit den Alten schon Schwierigkeiten haben. Der das Leben irgendwo beschneidet, der es einengt. Und wer will schon mit einem Gott leben, der ständig darauf aus ist, uns in irgendeiner Weise zu beschneiden, uns zu fordern und eventuell sogar noch zu überfordern, der scheinbar mehr nehmen will, statt zu geben. Und manche haben ja so ein Bild von Gott, das ist so eine Art Steuereintreiber. Oder so ein Polizist, so ein Moralapostel, der irgendwo mit gezücktem Notizbuch und gespitztem Bleistift irgendwo immer unterwegs ist, um uns zu beschneiden in irgendeiner Weise. Wer dieses oder ein ähnliches Bild von Gott hat, der kann nie zum Glauben finden. Oder sein Glaube wird ganz schräg, sodass es wehtut. Man muss sich das mal bewusst machen, es gibt doch nichts, was mehr schmerzt, als ein nicht zu rechtfertigendes Vorurteil, das genau zum Gegenteil dessen führt, was der Wahrheit entspricht. Wir leiden ja darunter, wenn Menschen von uns ein falsches Bild haben, oder? Da leiden wir drunter. Das tut weh. Gut, bei manchen ist das egal, komm, take it easy, hack's ab und so weiter. Aber an sich tut das weh. Gott ist anders, als wir denken. Die Tage, als ich den Hebräerbrief las in der täglichen Bibel, da stand ein Satz, der mich schon sehr, sehr lange berührt. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er existiert. Das ist schon mal ganz wichtig, sonst kann ich alles bleiben. Wenn das alles Dunst ist, wenn ich da irgendwo nur Spiralnebel habe oder so etwas, darauf kann ich verzichten. Wer zu Gott kommen will, der muss einmal glauben, dass er existent ist.
Ja.
Genau. Existent ist und ein zweiter Gedanke. Und Menschen, die ihn suchen, ein Entlohner oder ein Belohner sein wird. Dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Sonst macht das kein halbwegs vernünftiger Mensch. Ganz wichtiges Wort. Das heißt, es muss in meinem Kopf und in meinem Herzen ein Vertrauen gewachsen sein, das Glaube zutiefst beschenkt. Glaube mag manchmal ein schwieriger Kampf sein. In der Tat. Auch mal gegen den Strom zu gehen. Gar keine Frage. Aber dass ich zutiefst beschenkt werde, dass Gott ein Interesse daran hat, Menschen zu beschenken. Es liegt in Gottes Wesen, ein schenkender Gott zu sein. Auch da, und das sage ich gleich, ist Gott am größten. Da ist Gott am unübertroffen und lässt sich von niemand übertrumpfen. Gott ist ein schenkender Gott, der gerne gibt. Das sollte eigentlich so selbstverständlich sein, dass ich gar nicht mehr darüber sprechen müsste. Aber leider hat sich bei Menschen genau das Gegenteil hartnäckig festgesetzt und ist sogar chronisch geworden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir umlernen. Dass unser Gottesbild, wodurch es immer geprägt ist und von wem es beeinflusst ist, dass wir das richtige Bild von Gott, so wie es uns die Bibel schreibt, dass das immer mehr in Kopf und Herz kommt. Ich habe mal einen schlauen Satz gelesen. Die Güte Gottes ist das Fundament, auf dem sich jedes gesunde Denken über Gott und einen gesunden, ansteckenden Glauben gründet. Haben wir es nochmal? Die Güte Gottes, das Gute, was Gott hat und was er schenken will. Das ist ein Fundament, auf dem jedes gesunde Denken über Gott ausbricht. Es gibt scheinbar auch ein krankhaftes Denken über Gott. Ein krankhaftes Denken über Gott. Und einen gesunden, ansteckenden Glauben. Es gibt auch einen kranken Glauben. Und deshalb ist das Bild von Gott so wichtig. Und dann wird auch dieser Glaube ansteckend sein. Ich werde nicht vergessen, dass meine Tochter ein halbes Jahr oder 4 Monate, glaube ich, in die USA fuhr. Und ich habe sie mit meiner Frau nach Frankfurt im Flughafen gebracht. Und es gab ein paar Tränchen. Auch bei mir ist ja sowas Besonderes für Väter, wenn die Töchter dann weggehen, dann kommt gewiss so eine Träne ins Tränenfläschchen. Kennt ihr denn auch so ein Tränenfläschchen? Ja, bis man diesen Film die Hütte sehen, da kommt er zweimal dann vor. Hochinteressant, Tränenfläschchen. Also da kam so ein, und dann schrieb sie ganz kurze Zeit später, ich hab euch alle lieb. Oh, das ging runter wie Öl. So. Nicht, dass mir das irgendwie unbekannt war, aber das ging nochmal irgendwie total rein. Ich hab euch alle lieb. Und das ließ das Vaterherz höher schlagen. Klar wusste ich das, aber jetzt nochmal so richtig massiv und aus der Ferne, dort wo man mal Abstand hat vom täglichen, auch mal vom täglichen Clinch und sowas gehört ja der Familie dazu, das nochmal so gesagt zu bekommen, ach, das war schon irgendwie. Wisst ihr, so ein Zeichen der Liebe. Wisst ihr, was ich großartig finde? Dass Gott sehr, sehr viele Zeichen der Liebe zu uns stellt. Gott schenkt uns permanent Zeichen seiner Liebe. Denken wir doch mal nach einem langen Winter an das herrliche Aufblühen im Frühjahr. Das ist vielleicht die schönste Jahreszeit. So, wo alles so mit Leben sich wieder neu füllt. Oder denkt man daran, Zeichen seiner Liebe. Oder denkt man daran, wenn du den Regenbogen siehst. Ich versuche immer daran zu denken. Tolles Farbspiel da. Aber das deutlich zu machen, das hat Gott an das Fundament gesetzt, um uns daran zu erinnern, seine Treue und seine Güte, die nicht aufhört, bis zu dem Tag, wo er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Dass Gott auf unser Beten hört, das ist ja nun alles andere als seine Selbstverständlichkeit, dass der Schöpfer des Universums auf mich hört und damit sagt, du, ich hab dich lieb, du bedeutest mir was. Dass er in den Zeiten der Schwäche uns neuen Mut und Kraft gibt und damit sagt, du, dein Leben, das kommt bei mir vor. Ich habe das heute Morgen noch im Psalm 18 gelesen. Herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke, mein Fels, mein Fundament. Und mit allem, was Gott tut und wo er sich engagiert, macht er deutlich, ich habe dich lieb. Oder dass er uns im Gottesdienst immer wieder so ganz nah kommt und uns in Ohr und Herz flüstert, du bist mein Ebenbild. Das ist ein unschätzbarer Wert bei mir. Ihr kennt diese herrlichen Lieder, da heißt es an einem einmal, oder bin ich irgendwo ein bisschen weit, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Das ist ein Grund, warum ich jeden Morgen zusammen mit meiner Frau die Bibel lese. Ich brauche das Liebeslied. Das füllt meinen Kopf, das füllt mein Herz, das füllt mein gesamtes Leben. Das Reservoir an Liebe, das ist entscheidend. Das schönste Liebeslied kann nur er singen. Ihm gelten wird das. Oder, das Lied gefällt mir auch so gut, ich wusste gar nicht, wie gut Gott du über mich denkst. Wenn man das weiß, dann ist man ein Narr, wenn man dafür nicht das Herz öffnet. Das ist grandios. Oder ich las die Tage auch dieses Lied, du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade und Barmherzigkeit, von deiner Güte will ich singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Der schenkende Gott. Der schenkende Gott. Und die Güte Gottes ist die treibende Kraft hinter all den Segnungen, mit denen er uns täglich überschüttet. Manche kennen das Lied, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Alle guten Gaben singt man meistens beim Erntedankfest. Doch da will man, dass man so richtig wieder so intus. Wenn man viel Zeit hat, soll ja nachher ein Gewitter geben, dann hat man Zeit, dann könnte man das Buch des Predigers lesen. Das Buch des Predigers lesen, da sind so einige Dinge, da ist davon die Rede, dass Gott Reichtum, Ehre und Güter schenken kann. Wenn Gott das schenkt, das ist völlig unverdächtig an der Stelle. Oder selbst das Genießen kommt von Gott. Wer kann, heißt es dann mal, wer kann fröhlich essen und genießen? Ohne Gott. Ohne Gott. Was für ein großartiges Wort an der Stelle. Wenn du eine Lebensfreude hast und wenn du da wirklich toll unterwegs bist, dann denke daran, dass dir der Herr das schenkt. Oder ein Buch des Predigers, in schwierigen Situationen nicht mutlos zu werden, sondern standhaft bleiben zu können. Das ist ein Geschenk Gottes. Da muss man nicht stolz sein und sich aufblüstern wie ein V irgendwo, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Im Psalm 33 heißt es einmal, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Wisst ihr, da muss man sich Zeit für nehmen. Das kann man nicht so im Vorbeigehen mitnehmen. Voll der Güte, voll von dem Guten, was seinen Ursprung in Gott hat. Voll. Ich liebe Paulus, das wissen ja viele, und der schreibt einmal, ihr könnt wissen, dass Gott existiert und lebt, denn er bezeugt sich unablässig als Wohltäter. Unablässig als Wohltäter. Er hat euch viel Gutes geschenkt. Ihm verdankt ihr Regen und gute Ernten. Er gibt euch zu essen und schenkt euch viel Freude. Dieses Gute empfängt jeder Mensch. Das macht jeden Menschen verantwortlich vor Gott. Da brauche ich keine, nicht mehr um Zeichen zu beten. Gott hat Zeichen, die man erleben kann. Und das ist wirklich, dass er unablässig in diesen Kosmos hineinspricht. Er lässt sogar die Sonne auch noch den Feinden gegenüber aufgehen und vieles andere mehr, wie Jesus meine Werkwillig sagt. Viel Gutes getan, so entscheidend. Viel Gutes und Heilfließ, nennt es mal Paul Gerhard. Im Korintherbrief heißt es einmal, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Gregor Gysi ist ja noch alles andere als ein bekennender Christ. Der hat einmal gesagt, ohne Gott keine Moral. Ohne das Christentum, man höre mal zu, hoch das an. Ohne das Christentum gäbe es kein Nachdenken über Barmherzigkeit, Nächsten- und Feindesliebe. Wir sind das durch das Christentum in einer Art und Weise geprägt, wie es sich viele Nichtgläubige nicht vorstellen können. Kann ich nur sagen, Amen. Lieber Gregor, denke tiefer nach und gib vor allem in diesen Gedanken Platz in deinem Herzen. In der Tat, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Und dass es hier selbst in den Ausläufern des Abendlandes anders aussieht, zum Beispiel in den Ländern, die vom Kommunismus geprägt sind, das müsste mit Händen zu greifen sein, wo es um die Menschenwürde geht und so weiter und so fort. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Viele Werke der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit, die haben ihren Ursprung darin, dass Gott Menschen einen Impuls gegeben hat und sie dann befähigt hat, Gutes zu tun. Gregor Gysi, wer hätte das gedacht, oder? Das ist ein Zeichen und Wunder. Weitere Geschenke. Ich denke, das größte Geschenk, was Gott macht, das ist, dass er uns seinen eigenen Sohn schenkt. Ein Gott, der in seinem Sohn Mensch wird. Das muss schon wahr sein, weil es sonst ein absurder Gedanke ist. Das ist ohne Analogie. Und das ist einmalig. Dass Gott uns zu seinen Kindern erklärt hat. Und wir sind es auch. Da spüre ich, wie Paulus denkt, na, da sitzen so einige Skeptische, nicht Speyer, die sind alle dabei, also einige Skeptische, die können das kaum glauben, dass sie jetzt das Wohlgefallen Gottes haben. Und dann sagt er, und wir sind es auch. Freunde, glaubt ihr das? 1. Johannes 3, 2. Und wir sind es auch. Dass Gott, so sagt Paulus im Römerbrief, ewiges Leben schenkt, kann man sich nicht erarbeiten. Muss man ein paar Mal reinkarniert werden, um das Ziel zu erreichen, und da reicht es dann auch nicht. Ewiges Leben, das heißt, da geht es nicht in erster Linie um eine Zeitdauer, da geht es um eine Qualität. Das heißt, dass unser Leben eine ganz neue Qualität gibt. Er schenkt Gaben und Fähigkeit. Muss man also nicht rot werden, wenn man gelobt wird, sondern darf man sagen, danke Herr, dass du mich beschenkt hast. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Dass er, das Größte, was Gott schenkt, das ist den Heiligen Geist. Das ist mehr wert als eine Million. Mehr wert als andere Dinge. Das ist das Größte, die größte Gabe, die Gott schenken kann. Das ist die unmittelbare, intimste Verbundenheit zu ihm selbst. Dafür ist Regierungschef. Der drückt das immer so aus. Deine Güte, das Gute, ist mir vor Augen. Ich bin fröhlich über deine Güte, die du mir erwiesen hast. Gott erzeigt mir reichlich seine Güte. Deine Güte ist groß gegen mich. Da gerät ein Mann wie David, der unheimlich viel erlebt hat, angesichts der Wohltaten Gottes in Schwärmen. In Schwärmen. Und dann ist es kein Wunder, dass mal die Frage gestellt wird, bei uns, wie soll ich dem Herrn all seine Wohltaten vergelten? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Wir stehen doch eigentlich in einer großen Schuld gegenüber Gott und dem Gönner des Lebens. Wie kann ich ihm vergelten? Wie kann ich ihm vergelten? Und da geht es um eine tiefe Dankbarkeit angesichts dieser Großzügigkeit. Das Zweite, was deutlich wird, Gott gibt kontinuierlich. Gott gibt kontinuierlich. Im ersten Buch Chronik heißt es, seine Güte wäre ewig. Oder die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu. Gott, darf ich mal so respektierlich sagen, Gott macht nicht schlapp. Sondern Gott ist immer dabei, Gutes unaufhörlich zu geben. Ich weiß, wer das Lied Amazing Grace kennt. Da heißt in der letzten Strophe, wenn wir 10.000 Jahre in seiner Herrlichkeit sind, mein Herz noch von der Gnade, von der Güte singt, wie in der ersten Zeit an dem Tag, als wir damit begannen. Ein Problem auf dieser Erde ist ja, dass wir schöne Dinge nicht festhalten können. Es gibt ja ganz tolle Dinge. Ich weiß, für den einen ist das der Urlaub und so weiter. Irgendwann geht auch der schönste Urlaub zu Ende, gar keine Frage. Schöne Dinge, dass wir uns irgendwie verabschieden können. Dann läuft das aus, dann kommt etwas anders. Mit Gottes Herrlichkeit und seiner großen Güte ist das anders. 10.000 Jahre, selbst nach dem Beginn der ewigen Feierlichkeit im Himmel, da dauern sie an. Da dauern sie an. Am Freitag eine liebe Freundin, auch von uns, beerdigt, 63 Jahre heimgegangen ist, abberufen worden ist. Und das war einerseits ein ganz trauriger Anlass. Aber sie hat dann schreiben lassen auf die Karte, und ihre Söhne haben ihren letzten Wunsch so ausgefüllt, Umzug. Bin umgezogen. Ja? Und jetzt lobe ich dich immer, das Lob Gottes auf dieser Erde, unabhängig. Mit feurig wirklich auch dem Herrn mit ihrem ganzen Herz und ihrem Sein zu singen. Und dann haben wir nachher, werden wir ein Lied singen, da geht es darum, dass sie jetzt vor Jesus steht und singt das. Ewig. Was für eine Freude für diese Frau, und ich freue mich von Herzen für Sie, dass Sie jetzt Gottes Großzügigkeit wirklich besingen. Ihr Lieben, in dem Augenblick, wo ein Mensch zu Gott ein Ja findet durch Christus und ein Leben mit ihm beginnt, da wird man mehr und mehr entdecken, dass er ein gebender, ein fürsorgender und ein schenkender Gott ist. Nicht, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen und so weiter, das habe ich nicht gesagt. Aber dass es zu Gottes Wesen gehört, ein schenkender, wohltuender Gott zu sein. Und je mehr wir ihn kennenlernen und je mehr wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, umso mehr empfinden wir diese unbegreifliche Güte Gottes. Und ihr Herz wird immer mehr davon berührt und dieser tiefe Wunsch ihm zu danken. Das Lied kennen auch manche: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, denn er hat dir viel Gutes getan. Und vorige Woche haben wir im Römerbrief besprochen: Weißt du nicht, lieber Mensch, dass dich Gottes Güte zur Umkehr einlädt? All das Gute, was Gott schenkt, damit verfolgt Gott auch das Ziel: Komm zu mir. Komm zu deinem Vater zurück. All das Gute, wisst ihr, manchmal frage ich mich, ob das Gute im Leben von Menschen stark genug ist, um sie zu Gott zu führen. Und ob Gott nicht, wie C.S. Lewis mal gesagt hat, Gott nicht auch andere Dinge aus Liebe anwendet, damit wir stolzen und hartherzigen Menschen umkehren. Und manch einer hat schon gesagt: Wissen Sie, ich bin einfach so vor mich hingetrottet, einfach Gas gegeben, ohne zu wissen, wo die Richtung stimmt und ob die Richtung stimmt und so weiter, bis ich irgendwo auf Grund gelaufen bin. Dass auf einmal Dinge aus dem Ruder liefen und die haben mich wach gemacht. Die haben geschmerzt, aber die haben mich auch wach gemacht. Ich wünsche so sehr, und Gott wünscht sich, dass das Gute zum Glauben lockt. Dass das Gute eine Verlockung zum Glauben ist. Warten wir doch nicht, bis Gott andere Dinge einsetzt oder einsetzen muss an der Stelle. Und noch etwas wird uns geschehen. Wir werden innerlich verwandelt und wir werden selbst, wenn wir diese Güte Gottes erleben, werden wir selbst mehr zu großzügigen, gebenden und schenkenden Menschen. Da gehen Herz und Hände auf. Wie das passiert? Verwandelt in einen gebenden Menschen. In einen gebenden Menschen. Wie macht es Gott bei uns? Da gibt es ein tolles Beispiel, haben wir auch in unserem Kreis mal besprochen. Für mich ist das so ein exemplarisches Beispiel, wie Gott das macht und wie Menschen verändert werden von innen heraus, nicht mit Druck oder irgendwie so etwas. Da ist dieser Geschäftsmann Zachäus, dieser Zolleinnehmer, den man mit Fug und Recht Halsabschneider oder Abzocker von Jericho nennen könnte oder wie auch immer. Und der bekommt eines Tages ungebeten Besuch. Der hat sich selber eingeladen. Jemand eingeladen. Das gar nicht, haben Frauen gar nicht so gerne hier. Meine Frau sagt auch immer: Du lädst dich manchmal bei Leuten selber ein. Oh, ich habe keine Probleme mit. Ich habe gute Ziele. So lasse ich mir auch selber mal ein, auch wenn die mal vielleicht in Schwierigkeiten sehen, dass sie nur ein Kotelett haben, schon zwei und so. Das juckt mich so nicht.
Jesus lädt sich bei Zachäus ein
und geht mit Zachäus nach Hause. Hochinteressant. Und zwar nicht nur, weil er Hunger hatte, sondern vor allen Dingen, weil er bei dem Zachäus durch alle äußere Fassade einen Hunger nach Leben entdeckt hat. Und deshalb ist Jesus ja auf diesen Kosmos gekommen, dass der Hunger nach Leben durch ihn gestillt wird. Und dann passiert etwas, was eine Woche die Schlagzeilen der Jerichoer Bildzeitung irgendwie, denke ich, gefüllt hat. Dass dieser Mann auf einmal ganz anders wird, als jeder aus Jericho den kannte. Was war passiert? Ich denke, dass Jesus mit ihm gesprochen hat und hat gesagt: Zachäus, ich glaube, dass du falsch unterwegs bist. Es gibt so gute Anlagen bei dir. Aber du bist falsch unterwegs, du hängst dein Herz an die falschen Dinge. Eigentlich sollte dein Herz, dafür bist du geschaffen, sollte dein Herz für Gott schlagen. Und sollte dein Herz auch für andere Menschen schlagen. Du solltest sie lieben. Dein Herz sollte offen sein, Liebe zu empfangen und Liebe auch weiterzugeben. Aber du bist so fixiert auf dein Geld, auf dein Fortkommen. Du bist dein Besitz vermehren, dass du die eigentliche Sehnsucht verlierst und nie gestillt bekommst. Und dieser Zachäus, ich glaube, der war erstmal platt. Der war erstmal wirklich sprachlos. Nicht, dass er eine Gardinenpredigt, eine Moralpredigt von dem Sohn Gottes bekommt, sondern Wertschätzung. Du bist es mir wert, dass ich jetzt mit dir ein Gespräch führe. Denn ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Und ich möchte dir helfen. Zachäus war sprachlos, dass Jesus sich mit ihm abgab. Und Jesus war ohne Berührungsängste. Und er merkte nun, dass er keine Empfehlungsbriefe bei diesem Jesus braucht. So wie er gelebt hat und immer wieder Ausreden, gibt immer wieder, vorige Woche habe ich auch wieder gesprochen, wo der Mensch immer wieder Ausreden sucht für sein Fehlverhalten. Und will das berühmt, ich sage, hören Sie mal, kürzen lassen. Das guckt da gar nicht an. Die brauchen sie gar nicht. Wir brauchen keine Empfehlungsbriefe. Wir brauchen auch keine Entschuldigungen für das, was in unserem Leben falsch gelaufen ist. Das hat mir jemand gesagt, für jede Sünde gibt es mindestens eine halbe Entschuldigung. Das haben wir bei Gott nicht nötig. Mit unserem ehrlichen Herzen zu ihm kommen und es ihm hinhalten. Das ist das Entscheidende und das reicht. Und Jesus war großzügig und voller Liebe und er redete so positiv über ihn. Und das war ihm neu. Und da passierte etwas. Und das müssen wir mal sehen, die Liebe Gottes ist das Stärkste. Die Liebe Gottes kann harte Herzen weich machen. Kann auch unversöhnte Herzen zur Versöhnung bereit machen. Die Liebe Gottes, die kann den Panzer in irgendeiner Weise schmelzen. Und vor allen Dingen, die kann auch die Fäuste aufbekommen, die sonst niemand aufbekommt. Und dann geht Jesus zum Zweiten über. Das ist ein geöffneter Verstand, ein verändertes Denken. Er spricht mit dem Petrus. Er spricht hier mit dem Zachäus, sag ich mal, mit Petrus. Es ist so wichtig, es gibt keine Veränderung an unserem Denken vorbei. Nur das Gefühl ist zu wenig. Ich muss auch Dinge verstehen. Vielleicht hat Jesus auch mit ihm von dem reichen Mann Salomo gesprochen. Kennt ihr Salomo? Es gibt tolle Berichte in Prediger Kapitel 2. Hatte ich eben schon mal empfohlen für nachher. Prediger Kapitel 2. Hört mal bitte zu. Ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Tolle Sache. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen. Ich habe mein Wirken ausgedehnt. Ich habe Häuser gebaut, Weinberge gepflanzt. Ich habe Garten und Parks angelegt. Ich habe darin alle Sorten von Obstbäumen gepflanzt, sogar Teiche angelegt. Ich habe Silber und Gold und die Schätze von Königen gesammelt und mich dann zurückgelehnt, um auszuwerten, was meine Hände alles geschaffen haben. Ich war mächtiger und reicher als alle vor mir. Weil ich ein großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel. Und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Und dann dachte ich mal über alles nach. Was ich getan und erreicht hatte, und ich kam zum Ergebnis, es ist ein Haschen nach Wind. Letztlich ist bei aller Mühe nichts Wertbeständiges herausgekommen. Kennt ihr so ein Haschen nach Wind? Ich will das jetzt nicht alle nachmachen lassen, jetzt hier so Wind zu schnappen. Haschen nach Wind. Du hast nichts. Dazu gehört sehr viel Mut. Und es ist manchmal wirklich auch schwer, eine Bankrotterklärung zunächst mal bei der Bilanz des eigenen Lebens wahrzunehmen. Das ist manchmal sehr schwer. Er hat das gemacht hier, der Prediger. Vielleicht aber hat Jesus auch bei dem Zachäus das noch ein bisschen persönlicher gemacht. Zachäus, jetzt denk doch mal über dein Leben nach. Ich habe den Eindruck, du solltest deine Einstellung dem Leben gegenüber und deiner Lebensdevise neu überdenken. Hält all das, was du bisher erreicht hast, hält das ewig? Selbst wenn deine Erfolgsspur so weitergeht, selbst wenn all deine Wünsche in Erfüllung gehen, wird es deine Seele befriedigen? Du bist für Größeres geschaffen. Meinst du, du könntest das absichern für die Ewigkeit? Zachäus, Gott gönnt von Herzen, dass es dir gut geht. Und er hat es dir gelingen lassen. Aber wenn du nur auf diese Karte setzt, denke daran, das ist immer nur ein Haschen nach Wind. Haschen nach Wind. Und uns wurde auf der Beerdigung am Freitag diese Frage von dem Prediger auch so klar gestellt, ob wir reisefertig sind, ob wir abmarschbereit sind. Haschen nach Wind. So wirst du vor Leben sprühender Mensch, der du nach dem Bild Gottes geschaffen bist, eine auf Geld verdienende und Geld ausgegebene Maschine reduziert. Zachäus, das kann es nicht sein. Verkauf dich nicht unter deinem Gott geschenkten Wert. Das kann es nicht sein. Steig aus und denk um und verschlaf dein Leben nicht auf diese Weise. Vielleicht hat Jesus so klar geredet, weil er Gutes mit ihm hat. Und vorhat. Und langsam hat es bei diesem Mensch wirklich, bei dem Zachäus wirklich geklickt. Und er sagt, dieser Jesus hat recht. Der hat recht. Und er hat diese falsche Haltung erkannt. Und er hat gemerkt, ich bin im Eigentlichen gar nicht so frei. Wir sind zur Freiheit berufen, haben wir eben gesagt. Tolles Lied von Lukas Denunzio. Wir sind zu einer weiteren Tiefe des Lebens wirklich berufen. Und er beginnt langsam zu denken. Und ganz plötzlich kommen da ganz ungewohnte Sätze aus seinem Mund raus. Da sagt doch dieser Mann, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wo ich Leute übers Ohr gehauen habe, erstmal besuche ich die auf. Das ist gar nicht so einfach. Ja, so einen Gang nach Canossa machen. So, und Auge in Auge zu sagen, du, tut mir leid, ich habe dich übers Ohr gehauen. Na, du Schurke, siehst das endlich ein, wie das auch immer gewesen ist. Da sagt, ich will vierfach wieder gut machen. Da merkt man, sein Herz ist weich geworden. Und seine Hand geht langsam auf. Merkt ihr das? Die Hand geht langsam auf. Wo er festgegangen hat, da wird er jetzt an der Stelle offen. Weich gewordene Herzen und erneuerter Geist. Der öffnet auch langsam die Hände. Eine geöffnete Hand. Ihr Lieben, wie ist es eigentlich mit unserer offenen Hand? Sind wir so bekannt, so als gebende Menschen? Als schenkende Menschen? Die wirklich da offen sind, dem anderen zugetan sind, die ein Herz haben und wirklich anderen dienen wollen. Sind wir als solche Menschen bekannt für unsere Mitmenschen und auch bei Gott? Ihr Lieben, wie macht das Gott nochmal, damit das kein Krampf wird bei uns? Das ist so wichtig, dass es kein Krampf wird. Er fängt immer im Herzen an. Im Herzen, da erleben wir etwas Neues, da werden wir von seiner Liebe berührt, von seiner unfassbaren Liebe. Und die auch alles Negative zudeckt und vergibt. Die verändert von innen heraus. C.S. Lewis hat das Buch mal geschrieben, überrascht von Freude. Überrascht von Freude. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und wenn er im Glauben Fortschritte macht, dann wird er immer wieder neu überrascht von Freude. Es liegt im Wesen Gottes, großzügig zu sein. Und er möchte, dass wir davon infiziert werden. Peter Strauch, unser ehemaliger Präses im Bund, der hat einmal ein Lied gedichtet, Ihr kennt es vielleicht. Ins Wasser fällt ein Stein. Manchmal ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand. Dann gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Tolles Lied. Manchmal so ganz unscheinbar fängt Gott seine Sachen an. Aber wenn wir an seine Liebe angeschlossen sind, dann werden wir nicht perfekt. Auch sowieso so wenig Angst zu haben, dass wir perfekt werden. Die Angst habe ich gar nicht. Da reicht mein Leben nicht, um perfekt zu werden. Aber das Liebe in unser Herz an. Und Liebe ist das Stärkste, sie verändert. Das ist so wichtig. Sie verändert uns. Vom Schenken Gottes werden wir zu schenkenden Menschen. Und dann schreibt er im Hebräerbrief, vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Denn das gefällt Gott. Vergesst es nicht. Ja, wir sind manchmal so um uns bemüht und haben nur uns im Blick, dass man links und rechts vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt. Vergesst es nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Ich kenne viele Menschen, die vom Gebenden, vom Schenkenden Gott überrascht worden sind. Überrascht von der Freude, die Gott in ihr Leben bringt. Und das hat ihr Herz verändert. Und das hat auch dann die Hände aufgemacht. Dann konnten sie auch auf andere zugehen. Und dann ist manches in einen Heilungsprozess hineingekommen. Auch bei Eltern, Ehepartnern und Kindern. Merken wir, wenn Gott unser Herz berührt. Und wenn wir wirklich zu ihm Vater sagen können. Wenn seine Liebe uns erfasst, dann werden wir innerlich verändert. Und dann, und das ist somit mein letzter Satz, kennt ihr, geben ist seliger als nehmen. Das ist so ein Schlagwort. Geben ist seliger als nehmen. So griffig formuliert. Ich habe es in einer modernen Übersetzung wirklich gehört. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben. Wenn er unser Herz erreicht, dann werden wir Menschen, die wirklich geben. Das ist gar nicht von Größe. Manchmal ist es, das fängt beim guten Wort an oder es fängt manchmal an bei der Kasse, beim Aldi oder irgendwo, dass man wirklich, ach, mal einen guten Blick dieser Verkäufer, der Kassierer sind die. Da fangen die Dinge doch an. Da fangen sie an. Ich wurde erinnert an etwas, was bei meiner Schwiegermutter im Flur hing. Es war so ein Schild und da stand drauf, der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh. Das habe ich nie vergessen. Das hat mich immer wieder angesprochen, wann immer ich meine Schwiegermutter besucht habe. Vielleicht auch, weil ich da, hat gut getan, glaube ich, für die Begegnung mit der Schwiegermutter, weiß ich nicht genau, wer. Die hat sein Leben am besten verbracht, der auch die Schwiegermutter hat glücklich gemacht. Aber irgendwo, der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen glücklich gemacht. Ich wünsche uns das von Herzen, dass Gott unsere Herzen berührt, dass er uns erfüllt und mit Gutem füllt. Und dass wir dann auch gerne austeilen. Jetzt wollen wir miteinander diesen Gott loben. Wir wollen uns da, wollen aufstehen dazu. Und ich, bitteschön, kommt schon nach vorne. Mein erstes Lied, das hat mich am Freitag so ganz neu aus der Beerdigung auch gepackt. Mutig komm ich vor den Thron Gottes. Freigesprochen durch den Sohn. Du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Ist das nicht toll? Das gilt jetzt schon. Aber wie gilt es erst, so wie jetzt hier unsere liebe Bekannte, dass sie in seinem Arm sein darf? Ich lade uns ein, diese drei Lieder zur Ehre unseres Herzens zu singen. Stehen dazu auf.